Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Boah, Sarah, ich habe viele Fragen heute Morgen an dich. Erstmal guten Morgen und bist du ready?
ready to rumble.
Das ist gut. Wir müssen aber noch aufklären. Wir haben einmal Pause gemacht, weil diese ganze Pfingstfeierei und so weiter dann uns beiden auch komplett über den Kopf gestiegen ist. Mhm. Und es so viel zu tun gab und wir hatten das eigentlich gar nicht geplant. Wir wollten aufnehmen, aber es war einfach nicht zu machen.
So ist es.
Tut uns leid, aber diesmal sind wir für euch da komplett mit euren Fragen. Das war ja das, was wir auch schon announced hatten, dass wir uns einmal kümmern, vielleicht auch regelmäßig kümmern, einfach um die Fragen, die ihr habt. Und das kamen ganz viele. Und deshalb ist die Folge hier eure Folge für eure Fragen und hoffentlich viele Antworten dazu. Und lustig ist eins, ich habe eine Nachricht habe ich gar nicht bekommen. Da geht es ums Fass.
Genau.
Mach mal riesen Fass auf, komm.
Ich lese sie jetzt nochmal vor, weil das ist so nett. Und zwar schreibt Hübine: Ich muss euch noch einmal von Herzen Danke sagen. Ihr verschönert nahezu jeden meiner Tage mit euren sympathischen Geschichten und Themen rund um unsere besten Freunde. Jetzt habe ich schon so oft von dem Fass gehört. Was soll ich sagen? Heute war Liefertag. Lexi liebt es jetzt schon total. Danke für diese gemütliche Inspiration. Und zwei Fotos von Lexi, einer wunderhübschen Hündin, in einem Fass, in einem halben Fass. Mit Decken und die Pente und Schild und das sieht voll cool aus. Das ist dein Fass, cool. Mike.
Das ist mein Fass. Ich flippe aus. Das ist wirklich mein Fass. Original mein Fass.
Ja, das sieht so schön aus. Wie nett.
Weinfass, ne? Aufgeschnittenes Weinfass und da kann man dann irgendwie Decken reinlegen und dann macht die Decken regelmäßig raus. Da findet man tolle Dinge drin immer.
Das glaube ich ungesehen, dass da drunter was los ist. Genau. Aber ich finde das finde ich total nett, dass du uns Fotos geschickt hast. Das macht echt Freude zu sehen. Ihr fragt sowieso immer wieder oder ihr schreibt immer wieder so liebe, nette Nachrichten. Auch insbesondere bedankt ihr euch für den Podcast. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet oder wenn ihr uns Nachrichten schreibt und wenn ihr uns abonniert. Das hilft uns ein bisschen. Und wir machen voller Freude. Und solange uns noch was einfällt, weiter, ne, Mike?
Ich glaube, das ist ein quasi nie endendes Fass.
Ja. Ja. Okay, dann wollen wir mal.
Bevor wir starten, Moment. Es geht erstmal natürlich, ist es die Frage, die kommen muss. Wie war dein Hundemoment der Woche, liebe Sarah?
So, jetzt muss ich, okay, ich muss aus meiner Liste schöpfen. Ich habe mir neuerdings angewöhnt, einfach mir die aufzuschreiben, weil es so viel einfacher ist, als immer wieder dann jede Woche spontan. Oh Moment, was war es noch? Also ich schöpfe aus meiner Liste und ich lose aus, Ronja Banane steht hier, Folgendes. Wir stehen in der Küche und ich habe mich ja gefragt, weil als die Ronja und die Mika herkamen, waren die ja futtermäßig zwar sehr hungrig, weil ja aus dem Tierschutz, aber irgendwie auch so noch gar nichts kennengelernt. Und mit dem Trockenfutter kam die immer ganz gut klar. Aber wie ihr ja wisst, fütter ich ja super gern darüber hinaus auch irgendwas, was ich gerade so finde. Und Obst und Gemüse finde ich halt immer richtig cool, auch als Leckerchen und so. Und da muss man Hunde ja irgendwie dran gewöhnen, weil so auf Anhieb sagen die ja oft, bäh, schmeckt ja gar nicht intensiv und stinkt nicht nach Fisch. Und jetzt wollte ich Banane anfangen, beziehungsweise ich hatte halt eine ältere Banane, die auch nicht mehr so ganz nice aussah und ich dachte, super, das ist doch ein wunderbares Leckerchen, schön süß. Und Boogie freut sich schon wie Bolle und bekommt das erste Stück und Ronja und Mika stehen daneben und ich halte es hin und beide so, bäh, nee, esse ich nicht. Und dann gebe ich das nächste Stück, also das Stück, was ich hingehalten hatte, wieder Boogie. Und ich beobachte, wie Ronja das ganze Spiel sich anguckt. Nächstes Stück halte ich ihr wieder hin, sie wieder so, nee, bäh. Ich wieder der Boogie geben. Und dann siehst du in ihrem Gesicht richtig so, wie die sich denkt, hey, Moment mal, das war aber ja mein Stück. Und beim nächsten Stück greift sie halt dann doch zu, lutscht so ein bisschen dran, spuckt's wieder aus. Ich heb's auf und geb's Boogie. Und sie so, nee, so geht das aber nicht. Nächstes Stück hat's runtergeschluckt. Und seitdem ist die Banane. Also wenn ich der Banane sie ist auf den Geschmack gekommen, könnte man sagen.
Was für eine Geschichte. Das ist
also falls sich jemand fragt, wie gewöhne ich meinen Hund an Obst und Gemüse, hol dir einen Zweithund, der es schon mag. Sorge für Eifersucht und Neid. Und dann läuft die Sache wie von selbst.
Das ist ja unglaublich.
Das war so lustig. Und ich habe mich, oft macht man diese Sachen ja so nebendran und guckt gar nicht genau hin. Und da habe ich das halt, es war so eine Situation, die auch so schön ruhig war und kein Stress drauf war. Und dann habe ich das so schön beobachten können, wie ihre Blicke auch sie komplett verraten haben. Wie sie überhaupt das nicht der Boogie gegönnt hat, dass sie jetzt ihr Bananenstück isst, obwohl sie eigentlich gar keinen Bock auf Banane hatte. Weil kenne ich ja nicht. Wenn ich nicht kenne, dann esse ich es ja nicht. Und als es dann gegessen hat, hast du gemerkt, oh ja, so schlecht war es ja gar nicht. Und das zweite Stück hat noch besser geschmeckt und dann das dritte noch besser. Und tags drauf, die Banane hat super geschmeckt. Witzig, oder?
Krass. Also ich weiß, dass also das funktioniert bei uns nur bei so bestimmten Leckerlis, aber bei Bananen oder so, da würde es nicht funktionieren. Also es gibt Hunde bei mir, die würden immer sagen, pff, dann ist es halt. Mir doch egal.
Ja, Mika ist so jemand bei mir, ne? Also die Mika isst ja durchaus auch ein bisschen Obst und Gemüse, aber die hat halt kein Neidproblem. Das ist der Wurst, ob die anderen dann ihre Sachen essen oder nicht, ist ja total egal. Dann bringt das nichts. Aber bei Ronja, die gönnt der halt nicht, der Boogie. Und dann isst es lieber selbst, auch wenn es eigentlich nicht wollte, als dass die Boogies kriegt. Ist das nicht witzig? Ich finde das so, herrlich. Wie war denn dein Hund im Moment der Woche?
Ach, der war schön, aber war auch anstrengend. Also ich hatte es, glaube ich, mal erzählt, dass meine Tochter und Bella nähern sich mehr und mehr an. Also erstmal fanden sie sich so, ja gut, es ist halt da. Und jetzt ist es so, dass es gab eine Situation, andersrum, es gab schon mehrfach die Situation, da lag irgendwie Bella bei meiner Tochter so im Schoß, auf dem Rücken und ließ sich streicheln. Das ist jetzt aber etwas, was meine Tochter die ganze Zeit haben will, möchte, also wirklich die ganze Zeit, aber es muss auch auf dem Schoß sein. Also es ist jetzt nicht okay, dass Bella irgendwie daneben liegt oder irgendwo drauf liegt oder so, das muss auf dem Schoß sein.
Oh nein, ist das süß.
Und ja, das ist süß, aber auf der anderen Seite gab es die Situation, dass Bella aufgestanden ist, woanders hingegangen ist und sich dann auf den Rücken gelegt hat. Das war aber nicht okay.
Frustrationstoleranztraining bei Kindern.
Sehr. Also das bedeutete dann auch wieder zu erklären, es ist kein Spielzeug, es ist ein Lebewesen mit eigenem Willen.
Und Zähnen.
Und Zähnen und du hast es zu akzeptieren.
Ja.
Und du kannst dir vorstellen, dass das ungefähr eine halbe Stunde da dauerte, immer wieder erklärend und immer wieder und dann ging es, aber es war hart zu akzeptieren, wirklich hart zu akzeptieren. Mhm. Und ich glaube doch, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wahrscheinlich wird die Freude groß sein, wenn sie wieder im Schoß liegt. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich mal eine halbe Stunde damit beschäftigen muss, dass es nicht okay ist, dass man ein Tier zwingt, sondern dass es okay ist, dass dieses Tier einen eigenen Willen hat und dass es sich gerne streichen lässt, aber auch gerne zu seinen Bedingungen.
Wie toll, ne? Dass wir, dank der Tiere die Kinder die Gelegenheit haben, zu lernen, das anzunehmen.
Ja.
Ne? Das ist ja auch eine wunderschöne Lehre, die man ihnen da schenken kann durch.
Ja, und auch Geduld und auch tatsächlich
dieses Respektieren
der
Wünsche anderer Lebewesen.
Genau. Aber hart. Also war wirklich hart. Und es war auch nicht so, dass Bella jetzt irgendwie gar nicht gestreichelt werden wollte. Aber es war auch so, dass sie sagte, ach, ich fühle mich jetzt hier, das ist mir zu eng, mach mal.
Halt zu ihren Bedingungen, ne?
Genau. Ja. Also solche Momente mag ich gerne, weil es einfach für alle Seiten irgendwie was Tolles hat. Ja, für mich ja auch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so erfinderisch und kreativ in Sachen Argumente werden musste. Mhm. Aber ja. Es hat funktioniert am Ende. Das ist das Gute. Wir kommen aber zu euren Fragen. Und boah, das sind richtig gute Fragen gewesen, zum einen, zum anderen. Habe ich da das eine oder andere Mal drüber nachdenken müssen, was ja auch gut ist, aber vor allen Dingen deshalb, weil man ja irgendwie immer nur, so wie es bei uns im Podcast ist, nicht jetzt sagen kann, das ist die einzige Methode, wie es funktioniert, sondern wir können halt nur sagen, wie wir es sehen und hoffentlich könnt ihr was mitnehmen daraus, aus den Antworten.
Aber es sind echt schöne Fragen. Wir werden mal versuchen, mal gucken, wie viel wir in eine Folge reinbekommen.
Mhm. Ne?
Und genau. Ansonsten müssen wir einfach nochmal Runde 2 einläuten.
Genau, genau. Amigo Balu. Amigo. Amigo hat gefragt, was haltet ihr von Seniorenfutter? Was hältst du denn von Seniorenfutter?
Ich glaube, das hat schon seine Berechtigung, weil die Zusammensetzung des Futters wird halt angepasst. Aber man muss halt schauen, wann ist ein Senior ein Senior? Das ist so das, was mich immer so stört an diesen Futtersäcken, dass dann da irgendwie so eine Tabelle drauf ist. Also der Hund ist dann und dann ein Welpe, dann ist er dann und dann ein junger Hund, dann und dann Adult und dann Senior. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil ja das total rasseabhängig ist. Eine deutsche Dogge ist halt mit 6 Jahren ein Senior, während ein Malteser das vielleicht erst mit 12 ist. Von daher ist das natürlich schwierig, wenn dann auf so einem Futtersack so eine Tabelle steht. Das heißt, wir müssen natürlich wie immer selbst nochmal ein Auge drauf haben. Dasselbe gilt ja für die Fütterungsmengen. Ich würde mich wundern, wenn irgendein Hund tatsächlich so viel braucht, wie auf diesen Packungen steht. Meistens steht da einfach so wahnsinnig viel drauf, wo man immer denkt, also wenn ich dem Hund das füttern würde, was da drauf steht, dann wäre der ja richtig dick und meine Hunde wären echt bewegt. Aber trotzdem kriegen die viel weniger, als was da drauf steht. Das heißt, das ist so immer unter Vorbehalt. Und bei diesem Seniorenfutter ist halt so, dass man davon ausgeht, dass der Senior ja weniger Energie verbraucht als der junge Hund. Und deswegen letztendlich muss man ja hergehen und sagen, ich gucke jetzt mal nicht aufs Alter, sondern eher auf, wie viel bewegt sich mein Tier noch. Und wenn der Hund so ein bisschen alt und träge wird und eben nicht mehr so richtig rennt und tobt und wir nicht mehr am Rad fahren, dann ist der Energiebedarf eben entsprechend gesunken und dann kann ich gucken, ob ich ein Seniorenfutter füttere, weil da einfach weniger energiereich gefüttert wird. Also ich würde sagen, unter Vorbehalt macht das schon Sinn. Habe ich allerdings selber noch nie gefüttert. Ja. Weil ich hab halt immer mein Hauptfutter, irgendwie mein eines Futter, was ich durchaus auch mal wechsle. Also ist ja nicht so, als klebe ich an der Marke irgendwie ein Leben lang, gar nicht. Aber ich habe nie einen Senioren oder so Futter gefüttert, sondern einfach die Mengen angepasst. Und da ich sowieso super viel nebendran irgendwie noch gebe, also ich, ehrlich gesagt, ich gucke immer so mir den Hund an. Ich gucke mal, wie sieht der aus? Sieht der zu dünn Krass. Aus oder zu dick aus? Und dann passe ich die Menge an oder auch vielleicht den Inhalt. Und da ich regelmäßig Blut abnehmen lasse bei den Hunden, allein schon, weil ich ja sehr fleischarm oder sogar fleischfrei füttere, je nachdem, oder sogar vegan. Bei Boogie habe ich das jetzt dann auch wieder aufgehört, ne? Weil wir waren ja, also das ist ja auch interessant eigentlich, ne? Vegan war alles fein und dann kam ja ihr starker Muskelabbau und hat Proteine. Die Kerzin gesagt, wir müssen schon schauen, irgendwie, wie wir jetzt dann noch die Proteine abgedeckt bekommen, damit wir da nicht was verpassen, obwohl das Blut zwar total okay ist. Also sie hat wirklich unglaublich gute Blutwerte. Und dann habe ich angefangen mit Hüttenkäse, also dann wurde sie halt Vegetarierin, ne? Beziehungsweise da habe ich auch zwischendurch mal einen Fisch gefüttert oder so nochmal on top, wegen, im Alter ist ja auch Omega-3 und so eine nette Sache. Da habe ich das dann schon wieder so ein bisschen aufgepimpt. Aber am Ende finde ich Futter aus einer Tüte, alles gut, aber bitte habt immer noch ein Auge drauf und seht, ob ihr da nicht noch ergänzend was dazugeben wollt. Und wie gesagt, wir schmeißen viel zu viel in Mülleimer. Es gibt so viel, was wir noch dazugeben können, was wir selbst auf dem Teller haben oder im Topf.
Das finde ich nämlich genau auch. Also ich habe auch, ehrlich gesagt, ich halte es für einen ganz großen Quatsch, weil da sehr viel Marketing auch mit betrieben wird. Und ich bin genau an dem Punkt immer wieder, den du jetzt auch gerade gesagt hast, nämlich ich gucke mir den Hund an und guck mir an, wie viel bewegt er sich und dann stelle ich das Futter ein. Und das Einzige, was ich mache, ist, dass ich versuche, schon hochwertiges Futter zu kaufen. Davon brauchst du tatsächlich auch wirklich deutlich weniger, habe ich festgestellt, als von diesen ganzen Futter, die irgendwie sehr viel Füllstoff irgendwie drin haben, wo die Hunde auch furzen wie die Wutz. Also das ist irgendwie, das ist krass, merkst du sofort, also zumindest bei meinen. Und ein gutes Futter, da beginnt halt leider dann irgendwie mal so ein Sack geht los bei 60 Euro oder so. Ne? Also das ist zumindest mein Erfahrungswert. Also die sind schon nicht günstig, aber man braucht deutlich weniger. Und dann gibt's bei uns jetzt auch irgendwie tatsächlich immer, dass da viel was hier übrig bleibt und dann wird das vom Futter abgezogen, vom Trockenfutter abgezogen. Mhm. Und dann gibt's eben einfach auch mal einen frischen Knochen, weil hier auf dem Land hast du dann halt auch mal irgendwie, wenn eine Kuh geschlachtet wird oder so, machst du dann Haftknochen und die packen wir dann hier in die Tiefkühltruhe und dann gibt's halt einfach mal im Sommer so einen geeisten Knochen. Zack. Genauso mit Hühnchen. Da ist es aber auch so, dass sie dann eben nur die frischen Knochen kriegen, ne? Nicht die gekochten, weil dann splittern die. Also wir haben die Möglichkeit, das ist ein Riesensegen, dass man hier einfach auch alles verwerten kann, ne? Von den Tieren. Genau. Und wenn man das dann macht. Und ansonsten gibt es halt einfach auch mal irgendwie Kartoffeln oder es gibt auch mal, also wir haben ja hier unsere eigenen Kartoffeln. Wenn aber so übrig bleibt, zack, kommt das mit ins Futter rein. Und das ergibt dann am Ende, man muss die Balance halten, man muss sich wirklich den Hund genauer angucken. Und es gab auch mal so das Momentum, aber das habe ich nicht gecheckt, dass Bella irgendwie ganz schön pummelig geworden ist. Und das lag daran, dass die Leckerliebe, die wir verfüttert haben, obwohl es nur Rinderfleisch war, trotzdem so fettig war, dass ich habe das nicht vom Futter abgezogen, das war mein Fehler. Und genau, das war die Falle, in die wir getappt sind. Und so, klar, dann lässt du die halt weg oder gibst was anderes. Dann geht es auch ruckzuck wieder in die andere Richtung. Ne? Also das ist das ganz Schöne. Das ist anders als bei uns, bei den Hunden. Geht es dann über ein paar Wochen, drei Wochen oder so, dann hast du das wieder.
Das stimmt. Aber auch so schnell nehmen sie nämlich auch zu.
Ja, genau.
Das ist total krass. Ne? Also ich hatte das ja, ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe. Das ist wieder ein Hundemoment eigentlich, den ich mir aufheben könnte. Aber ja, ich muss den jetzt raushauen. Ja. Ich fliege auf Hochzeitsreise mit meinem Mann auf die Malediven. Das machen wir sehr selten, dass wir fliegen und dann auch noch ohne die Hunde verreisen. Aber gut, das ist jetzt auch eh und je her. Es gab damals Frieda und Boogie. Und beides Hochleistungssportlerinnen. Ey, die sahen ja aus, wunderschön anzusehen einfach. Ne, toll bemuskelt, schönes. Ich meine, ich mag ja eh diese Schäferhundstatur. Und ich lasse die Hunde bei meiner Mutter. Meine Mutter liebt die Hunde sehr und da geht Liebe durch den Magen. Sie ist ja Französin. Und
ich habe so eine Creme Brûlée hinterher.
Nee, das nicht. Nee, das, sowas wird die ja niemals machen. Aber sie hatte das Gefühl, die Hunde seien deutlich hungriger als die Mengenangabe. Also das, was sie ihr gesagt hatte. Und ich hatte wahrscheinlich dann halt irgendwie ihr so einen Becher gezeigt. Und dann, ja, hier machst du so einen Becher. Weil ich mache das ja auch mal so ein bisschen nach Lust und Laune. Jetzt hatte ich ja nicht überlegt, 2 Wochen würden die ja keinen Sport in dem Sinne machen, sondern nur normale Spaziergänge. Und meine Mutter fand, dass die Hunde besonders hungrig waren. Das haben die Hunde ihr nämlich so gesagt. Also bekamen sie auch entsprechend mehr in der Hoffnung, sie würden satt werden. Was bei Frieda und Boogie einfach niemals eintreten würde. Aber okay,
wir kommen Jesus, wieder.
Ey, 2 Wochen. 2 Wochen, wir kommen wieder. Wir stehen vor den Hunden. Ich denke,
also so 2 Diggis.
Ja, die waren jetzt nicht ultra fett, aber du hast halt, das war wirklich sichtbar, ja, dass man so gedacht hat, was ist denn hier los? Hör mal, wo sind die Rippen? Und wo ist die Taille von dem Hund? Einfach verschwunden. Das ist innerhalb von 2 Wochen passiert. Und ja, es war nach 2 Wochen auch wieder weg, genau wie du sagst. Ne, das geht halt schnell. Aber da, mein lieber Mann, so. Und das ist eigentlich ja ganz cool, weil du kannst schon, wenn du von oben auf den Hund drauf guckst, ich hängt natürlich auch von der Rasse ab, ne, weil die haben ja auch unterschiedlichen Körperbau, aber wenn du von oben auf den Hund drauf guckst, musst du eine Taille sehen. Ne, nach dem Brustkorb, der ist ja schön rund, danach muss das schon irgendwie ein bisschen wieder nach innen gehen. Wenn der ganz gerade ist, der Hund, wenn du oben drauf guckst, dann ist der ziemlich wahrscheinlich zu dick. Und wenn er um die Kurve läuft, also eine Kurve läuft, und sich nach rechts beugt, dann müsstest du theoretisch auch ganz leicht Rippen erahnen können. Die sollst du natürlich nicht sehen, aber mindestens sollte man, wenn man so über die Rippen fühlt mit den Händen, wissen, wo sie sind. Wenn man die nicht fühlt, ist da zu viel Fett drüber. Das ist eigentlich rassenunabhängig. Achtung, Hunde, Mannschuhe haben so viel Fell. Das muss man natürlich abziehen.
Ja, ja,
nicht, total. Dass du nachher hier so in so einen Malamut reingreifst und sagst, ich fühle ja gar keine Rippen. Ja, das ist nochmal was anderes. Aber ich sag mal, beim Standard und wo man auch gut auf die Finger auf die Haut bekommt, da sollte man auch irgendwann mal eine Rippe fühlen.
Ja. Damit ist aber, glaube ich, alles auserzählt, zumindest mal jetzt von Seniorenfutter. Wir haben auch noch Frage von JDO0Reen. Ich weiß es nicht, wie uns ausspricht, aber liebe JD, du wirst es merken. Was ist euren Hunden so richtig, richtig wichtig?
Coole Frage.
Ja, richtig coole Frage. Also ich kann sagen, dass meinen Hunden definitiv Aufmerksamkeit und Liebe wichtig ist. Also das kommt noch vor Fressen, deutlich.
Allen Vieren?
Allen Vieren. Das ist ganz krass. Also die lassen da wirklich auf Futter stehen, wenn du so kraulst oder so, oder wenn sie irgendwie gefordert sind oder du dich mit ihnen beschäftigst, ist das alles irgendwie tausendmal besser als Post? Mal gucken. Es ist auf jeden Fall alles besser als als Fressen. Das ist auf jeden Fall Nummer 1, 1, 1, 1, 1. Und dann gibt es vielleicht noch, Fressen ist ja eh klar, aber ich glaube, das lasse ich mal raus, weil welcher Hund tut es nicht. Was aber toll ist, ist auch chillen. Einfach in der Sonne chillen, finden sie alle super. Mhm. Also so im leichten, so bei, weiß ich nicht, 20 Grad, 18 Grad in der Sonne liegen, im Hof liegen irgendwie und alles immer noch im Griff haben, ne? Immer so mit einem Auge. Aber trotzdem also dabei sein und draußen rum chillen und nicht zu viel machen. So. Mhm. Finden sie alle auch super. Keine Ahnung, vielleicht gibt es mittlerweile eine Art Symbiose zwischen denen.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ne? Dass man sich so ein bisschen aneinander angleicht in manchen Sachen. Ne?
Ja.
Also gemeinsam als Gruppe ist ja eh alles schöner.
Das ist das, was sie am meisten lieben. Jetzt bin ich bei dir gespannt. Sind die sehr unterschiedlich?
Ja, ja. Absolut. Ja. Also bei Boogie ist es so, nichts ist wichtiger als Arbeit. Gar nichts. Da kommt, also die würde auch nicht lieber kuscheln als arbeiten oder lieber fressen als arbeiten. Also jetzt kann sie es ja nicht, aber ich sag mal, Boogie vor 2 Jahren, auf Nummer 1 auf jeden Fall arbeiten, egal welche Art Arbeit. Dann unmittelbar danach essen. Und zwar viel essen. Auch immer noch besser als kuscheln, würde ich sagen. Vor allem draußen. Also draußen fand die hier diese ganze Streichelsache. Ja, wenn man länger an einem Platz ist, ne, oder sich irgendwie mal setzt oder so, dann würde sie das vielleicht auch machen. Aber eigentlich ist es unter ihrer Würde, sich anpatschen zu lassen. Okay. Das war nicht ihr Ding. Hm. Und dann auf Nummer 3 wäre dann Nähe, aber erst zu Hause, bitte. Draußen bitte nicht. Draußen wird gearbeitet. Drinnen können wir beieinander liegen, da legen wir uns auch auf den Rücken. Nachts, also sie hätte sich ein Bein ausgerissen, um nachts unter der Bettdecke zwischen meinen Beinen zu liegen. Super wichtig. Ne, das ist ganz wichtig, kriegen wir jetzt nicht mehr hin, aber wir bemühen uns, so viel Nähe wie möglich noch für sie zu haben. Aber sie kommt halt nicht mehr aus dem Bett raus, deswegen kann sie auch nicht mehr, also wir bringen sie kurz rein, kuscheln, dann bringen wir sie in ihr Körbchen, weil sie sonst nachts selbstständig nicht entscheiden kann und sich verletzen würde. So, das sind so, ist so ihr Ranking. Und bei Ronja, das ist total lustig bei ihr. Da ist ganz, ganz, ganz klar, sie will Kontakt zu uns machen. Das ist für sie super wichtig, egal auf welche Art. Sie mag das, mit uns zu kommunizieren. Das ist nicht unbedingt spielen oder arbeiten oder so, sondern einfach, die balgt so ein bisschen, die rollt sich, also die macht das auch mit den Kindern, die gräbt ihren Kopf ein. Das ist aber immer sehr verspielt. Das ist nicht das klassische, ich lege mich auf den Rücken und lasse mir den Bauch kraulen Ding. Das macht sie zwar auch, aber ich glaube, ihr geht's viel darum, dass sie dann macht dann auch ganz komische Geräusche. Dabei macht die immer so, die grunzt immer so ein bisschen und macht so Purzelbäume. Es ist irgendwie ein richtig albernes Kuscheln, Balgen. Das ist für sie richtig wichtig. Und dann kommt eigentlich, das ist so das Wichtigste.
Willkommen im Team, Mike.
Ja, die würde passen bei dir. Und Mika will dabei sein. Also sie muss dabei auch nicht angefasst werden. Sie möchte aber dabei sein, immer überall dabei sein. Auch gerne in sich irgendwie einfach hinlegen, aber dabei sein. Und sie muss dabei auch nicht zwingend angefasst werden, obwohl sie sehr gerne kuschelt auch. Dabei sein ist alles. Und das wäre Nummer 1 und Nummer 2 bei Mika ist definitiv Wachen. Also die sitzt irgendwo und beobachtet Situationen, schaut sich Sachen an. Die sitzt bei uns immer an, wir machen ihr die Terrassentür so einen Spalt auf, dass sie ihren Kopf durchstecken kann. Und dann stundenlang beobachtet sie die Vögel im Garten, schaut, wer bei uns am Zaun vorbeigeht. Die kläfft nicht rum oder so, ne? Würde jetzt eine Ratte kommen, würde sie die jagen. Aber sonst sitzt sie da und guckt sich alles an. Das ist für sie mega.
Was es alles für krasse Viecher gibt, ey. Das ist wirklich,
ist das nicht wunderschön?
Ja, voll. Ja,
oh Mann, total. Ich liebe das so. Schöne Frage.
Eine sehr schöne Frage, ja, genau.
Next one. Wo kann man, also Nico fragt, wo kann man einen guten Urlaub mit einem ängstlichen Hund machen? Also der beste Ort für einen Urlaub mit einem ängstlichen Hund ist ein Bungalow oder so, wo man für sich ist, wo der Hund halt nicht ständig irgendwie Kontakt zu anderen Hunden, Menschen machen muss, finde ich. Also wenn wir irgendwo hinfahren mit den Hunden, wo wir für uns sind, kommen die am besten an, finde ich. Also ich spreche jetzt eigentlich ja nur von Ronja. Und außerdem hat man, und das ist dann oft ja auch einfach Holland, ich finde das sehr weitläufig. Und man kann sich ganz gut aus dem Weg gehen und man hat wenig Autoverkehr, man hat wenig Baustellen, es ist wenig Tumult, wenig, also man, es ist irgendwie weitläufig und luftig. Und das finde ich für einen Hund, der ängstlich ist, weil in der Regel sind ja Dinge, die laut sind oder Menschenmassen oder so, das ist ja das, was so Hunde belastet. Und ich finde, das kann man da am besten. Also ich finde, Holland ist der schönste Ort für Menschen mit Hunden. Aber ich kenne natürlich auch deine Region nicht, Mike.
Ach, das ist längst überfällig, dass du das mal anguckst.
Ja, das sehe ich auch so.
Ist wirklich so, es ist wirklich ein Traum. Es gibt in Dänemark ein paar ganz nette Inseln, logischerweise, die finde ich ganz gut übrigens. Auf Inseln passiert irgendwie nicht so viel. Mhm. Und selbst wenn ein Hund mal abhaut, ist es so, er kann ja nicht weg.
Ja.
So. Das ist ein Riesenvorteil, wenn er dann mal los ist und alleine und wenn er dann mal irgendwie, genau. Ich finde es immer gut, unabhängig davon, wo man Urlaub macht mit dem Hund, dass man ihn ausreichend kenntlich macht, ob am Halsband oder per Chip oder was auch immer, finde ich super, super wichtig.
Mhm.
Einfach deshalb, weil natürlich auch im Urlaub ein Hund in einem unbekannten Gelände ist und deshalb nicht so ganz einfach. Ich finde gut, wenn man die Möglichkeit hat, einen Garten zu haben, auch im Urlaub, also dass das irgendwie umzäunt ist, dass ein Hund da irgendwie einfach auch gesichert ist. Und vielleicht dann einfach zusätzlich auch noch in einer Region, wo nicht so viel los ist. Und dann bietet es sich an, wenn man kann und nicht abhängig ist von Schulferien, dass man es außerhalb der Saison macht, dann ist es meistens überall recht ruhig. Und das, die skandinavischen Länder sind fantastisch dafür. Also egal, ob das jetzt Dänemark oder Schweden oder auch Norwegen ist, wenn man das mag, dann ist es wirklich wunderbar. Es ist auch so, dass die Temperaturen angenehm sind, auch im Sommer. Auf den Inseln überall in Skandinavien ist es einfach immer ein bisschen windig. Du hast da auch im Sommer immer so um die, weiß ich nicht, 25 Grad max. Finde ich einfach deshalb auch schon ziemlich cool. Es ist noch erschwinglich. Es ist nicht Toskana, wo du mal für eine Woche Mietshaus irgendwie 2000 Euro bezahlen musst. Und die Skandinavier sind in der Regel auch recht hundefreundlich. Es gibt viele Hunde.
Das wollte ich gerade fragen.
Und ja, es gibt eine gewisse Leinenpflicht am Meer in der Saison von, ich glaube, April bis September. Ist aber auch völlig okay. Es gibt aber auch Strände, wo man dann laufen lassen kann. Das geht auch. Auf so kleinen Inseln interessiert es keinen Menschen. Aber da würde ich schon auch drauf achten, weil dann einfach viele Kinder dann einfach auch meistens am Strand sind und so.
Und wie ist das so, wenn man in Restaurants und Cafés geht? Weil kannst das finde ich mitnehmen. Zum Beispiel so nett an Holland, ne? Dann, das ist, da trifft, also da sitzt quasi ja an jedem Tisch ein Hund.
Ja, sie auch. Also in Skandinavien noch so meistens. Nett,
ne? Weil zum Beispiel jetzt, wenn du nach Süddeutschland oder Österreich oder Schweiz oder so, weil da ist es ja auch eigentlich sehr cool mit einem ängstlichen Hund oder allgemein mit Hund, weil da kann man toll wandern, da sind Seen und so, das ist auch nice. Aber ich habe immer das Gefühl, dass du schon, also besonders wenn ich jetzt mit drei Hunden um die Ecke komme, die klatschen jetzt nicht krass in die Hände, ne?
In Schweden ist es auch so, dass es in Kneipen meistens verboten ist, Hunde mitzunehmen. Also da muss man dann irgendwie, es gibt dann auch innerhalb Skandinaviens auch nochmal Unterschiede. Würde jetzt aber auch, glaube ich, einen ängstlichen Hund nicht unbedingt mit in ein Restaurant nehmen. Das ist sowas, wo ich per se meine Schwierigkeiten mit habe. Es sei denn, man übt es jetzt.
Ja, genau, wenn das geübt wäre, ne? Also einfach, weil du zum Beispiel, also wenn ich jetzt einen Ausflug machen würde, einen Tagesausflug, ne? Oder man geht an den Strand und will dann nochmal ins Café oder so. Man hat seine Decke bei, der Hund liegt unterm Tisch und fühlt sich da eigentlich ja auch sicher, weil er ja bei dir ist. Aber ist er da erwünscht oder nicht? Das ist halt so das, ne?
Also, genau, bin ich bei dir, aber es ist ja teilweise, schließt sich so aus in Schweden, auf jeden Fall weiß ich es. Was übrigens ganz cool ist, das wusste ich nicht, aber ich finde es mega, in Teilen Südfrankreichs ist es total cool mit Hund. Immer dann, wenn es so Richtung Pyrenäen und so weiter geht. Das ist richtig, richtig toll. Also da gibt es auch wunderschöne Häuser, die man mieten kann, in auch so kleinen Pyrenäen-Bergdörfern. Da ist man dann ein bisschen länger zum Meer unterwegs. Da fährt man dann schon mal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, aber jetzt nicht unbedingt mehr braucht, sondern mehr eher mal so ein bisschen wandern will, irgendwie so ein bisschen in den Bergen. Da ist es temperaturmäßig auch super. Auch wenn es heiß ist, nimmst halt Wasser mit, aber da ist immer im Wind auch oben. Und da laufen halt einfach auch ganz viele, gerade in den kleinen Pyrenäen-Bergdörfern, relativ viele Rudel von wilden Hunden rum. Die übrigens sehr, sehr freundlich sind, auch mit anderen Hunden.
Okay. Also
muss man ein bisschen aufpassen, weil die schon auch ein paar Flöhe haben manchmal. aber ich habe das ein paar Mal erlebt. In speziell einem Bergdorf, da laufen dann wirklich, keine Ahnung, 8, 10 Hunde oder so durch die Gegend und sind neugierig, sind sehr scheu, finden aber andere Hunde interessant, aber sind gut miteinander. Also da gibt's irgendwie keinen, wie soll ich sagen, kein blödes Gebeißen.
Vielleicht
oder
ist
so
einfach genug Platz für alle, ne?
Ja, das definitiv, ja.
Das wird es vielleicht sein. Ja, ich war mal in der Provence an den Gorges du Verdon. Das ist das sind diese Schluchten, das ist schon relativ weit weg vom Meer. Wir wollten auch gar nicht ans Meer. Und da sind halt super viele Flüsse, Schluchten, Wanderwege und so. Das war herrlich, weil da war nichts los. Wir waren im Herbst da. Wir waren mit unseren Hunden gefühlt 2 Wochen alleine. Wir konnten, wenn wir wollten, da in die Dörfchen. Man wurde toleriert. Ne? Also das war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir unerwünscht waren. Aber da wir ja eh unser kleines Ferienhäuschen hatten, wir sind jetzt nicht zum Essen ins Restaurant, sondern wir haben uns selbst versorgt. Und deswegen war das eh hinfällig. Was ich aber schön fand, war, man konnte die Hunde überall mit hinnehmen und man hatte da wunderschöne Ausflüge in der Region, die echt sehenswert waren. Die Hunde konnten schwimmen und baden. Wunderschön war das auch. Ja, kann ich auch empfehlen.
Dann haben wir die nächste Frage. Die ist allerdings sehr umfangreich. Da weiß ich gar nicht. Da kannst du fast eine. Haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Wie wählt man von Roxy283? Wie wählt man denn den Zweithund aus und führt ihn mit dem Ersthund zusammen? Sie hat noch mehr Fragen. Also, da bin ich mir sogar sicher. Ich glaube auch.
Ja, weißt du was? Finde ich super, wenn wir da eine Folge zu machen.
Ja, vielleicht die übernächste, nicht die nächste, aber die übernächste vielleicht,
ja,
oder?
Genau, schreibe ich direkt mal auf. Roxy, wir machen das. Und dann werden wir auch vor dieser Folge euch nochmal konkrete Fragen zu dem Thema stellen lassen. Was sagst du dazu?
Das finde ich gut.
Wir
finde ich
sehr euch gut. Mit ein.
Roxy, ich hoffe, du kannst noch ein bisschen warten.
Das und kriegt wird eine
also
eigene
noch
Folge.
14 Tage dauern. Aber ja, gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Mhm. Lieblingsfrage, meine Lieblingsfrage ist, woher kennt ihr euch eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Long story, wie machen wir das jetzt short?
Boah, da das ja 100 Jahre her ist. Also ich kann es ja
schon
machen.
Ich habe zuletzt Fotos gesehen, Mike.
Ich auch, oh ja, oh, habe ich auch. Aber ich kann sagen, wie ich es in Erinnerung habe zumindest, also wie ich auf dich getroffen bin.
Okay.
Ich habe nämlich random in diesem Internet gesucht nach einer Hundeschule und bin durchgedreht, weil es einfach so krass viele und ich hatte keine Ahnung irgendwie, was mache ich denn jetzt? Also so. Dann habe ich mir 2 angeguckt und war echt frustriert. Und dann habe ich dich angerufen und du hast gesagt, ja, wir sind irgendwie da auf dieser Wiese und dann sind wir die Woche drauf auf dieser Wiese. Und ich so, hä? Die hat ja gar kein Gelände.
Nee, kein Gelände.
Und ich so, okay, warte mal. Und was ist, wenn der Hund, ja, sie hatte schon tausend Szenarien im Kopf, aber ich gedacht, ja, aber es ist irgendwie cool und es klang irgendwie sehr nett. Und dann, weiß ich, dann bin ich dahin gestapft. Das war damals mit Dante und mit Spanja. Und Spanja lebt immer noch. Das ist immer noch, was ist
Wahnsinn.
Verrückt.
Wahnsinn.
Und ich, genau, und dann traf ich da auf eine Sarah, die auf eine kleine blonde Frau, die Menschen und Rudel und Schule sowas von im Griff hatte. Und ich dachte mir so, boah, okay, krass. Was ist das denn für ein Mensch? Und ich war ein bisschen hoffnungslos wegen Spanja vor allen Dingen. Also Dante als Herdenschutzhund, der war so ein bisschen, der hat alles das gemacht, was Spanja gemacht hat. Der kam ja so ein bisschen anschließend, ein bisschen zeitversetzt. Und hat sich immer sehr an Spanja orientiert. Und in dem Moment, wo Spanja irgendwo ein bisschen separiert war, fing der an zu jaulen. Das erinnere ich noch gut. Und genau, und dann ging es mit den ersten Übungen los. Und ich war wirklich sehr, sehr fasziniert, weil die Grund, ich habe gedacht, weil ich schon so lange Hunde hatte, dass ich irgendwie viele Grundgeschichten irgendwie kannte und hatte festgestellt, ich habe echt wenig drauf gehabt.
Und, oh, komm.
Und doch, ich habe wenig drauf gehabt. Also so von so Basics hatte ich wirklich, also echt wenig drauf. Naja, und dann hat sich das entwickelt und dann war ich happy, weil du auch kollabiert bist an Spanja mit ihrem Jagdtrieb.
Die hat uns echt ganz schön auf Trab gehalten.
Ja, was wir alles gemacht haben mit diesem Hund, das war irgendwie, ich erinnere mich an einem, das war relativ am Anfang, das war auch auf so einer Freilauffläche. Und dann ist die über diese ganze Wiese gerannt und, krass, ja.
Ich halte gerade zur Erklärung für Mikes aktuelle Gestöhne. Ja. Ich halte gerade ein Foto in die Kamera. Ich habe gerade ein bisschen gewühlt in meinem Handy. April 2011, ein Gruppentrainingsfoto. Und ich sehe dich mit Spanja in der Fußarbeit. Mhm. Und dahinter sehe ich Dante in der Fußarbeit.
Ja, krass. War auch die da jung, ey.
Das war April 2011. Ja, ich weiß gar nicht, wann du eingestiegen bist bei mir.
Das war 2010, glaube ich.
10 im Herbst vielleicht, ne? Mhm. Ja, das erste Foto, was ich hier finde von dir, ist aus 2011. Oder ich habe nicht gut genug geguckt. Vielleicht suche ich gleich mal ein Foto von damals von uns raus. Vielleicht finde ich ja eins, wo wir beide zu sehen sind. Dann würde ich das nochmal teilen.
Aber du kannst es natürlich, wenn du die Geschichte anders kennst. Ja, das ist mein Lieblingsfoto. Das ist mein absolutes Lieblingsfoto. Ja,
ich werde auf jeden Fall mal ein Foto von Spanja und Dante aus April 2011 reinpacken. Ja, so, also ich erinnere mich so ähnlich. Also ich weiß noch, dass du mit den beiden gekommen bist. Und ja, ich habe mich schockverliebt in Spanja. Aber ich habe Dante geliebt, aber schockverliebt in Spanja, weil Spanja hat ja dieses außergewöhnliche Gesicht. Die hat ja unheimlich hübsche Zeichnungen. Und dann hat die einen Charakter, der ist spannend. Die hat einen ganz spannenden Charakter. Und ich, sie war auf der einen Seite jemand, der sehr gut gebunden war an den Halter und wohlwollend mitgearbeitet hat, aber wirklich absolut ausgesetzt das Gehirn, wenn sie auch nur einen Hauch von Häschen in die Nase bekam. Und Hasen waren ja ihre absolute Schwachstelle. Und jetzt wohnen wir in Köln hier in einer Hasenepidemie, Kaninchenepidemie, würde ich sagen. Und wenn dann abends die Sonne untergeht in Köln, dann sieht man es auf den Wiesen nur noch hoppeln. Und das ist für den einen oder anderen Hundehalter ein Ding. Also ich weiß gar nicht, ob das inzwischen noch immer so heftig ist da am Militärring lang. Aber als du zu mir in die Hundeschule kamst, konnten wir sehr gut am Objekt trainieren. Ja, und wir haben uns gut die Zähne ausgebissen an der lieben Spanja, weil die hat wirklich gesagt, ja, ich finde euch alle super, aber das wird nichts mit mir und euch mit Jagd und so. Mhm. Oh. Und wir haben halt irgendwann haben wir uns gedacht, na gut, wir müssen halt das Drumherum irgendwie richtig bauen, damit wir das mit der Jagd irgendwie kontrolliert kriegen und halt den Hund gut lesen lernen, weil wir werden sie ihr auf jeden Fall nicht abtrainieren. Das hat sie uns, den Zahn hat sie uns gezogen.
Das ist bis heute so und das ist gar nicht so, das ist nicht, das habe ich lange auch, habe ich dir noch gar nicht erzählt, das habe ich gar nicht lange nicht gecheckt. Das ist nicht die Nase, das ist das sind Sichtjäger. Die hat extrem gute Augen, die ist 18 und die sieht deutlich besser als ich. Es ist unfassbar, die sieht den Hasen lange, also du kannst es auch sehen, da geht keine Nase hoch, sondern sie macht, also diese Rasse ist ein Sichtjäger. Das ist brutal.
Aber ich weiß noch, wie die am Rubinienweg damals, ist die ausgebüxt, um zu stöbern. Dann hat die Freiablage verlassen, das Biest, und ist los und hat meanderförmig die Wiese abgearbeitet. Also hat sich da einfach nasal einmal durchgearbeitet, bis sie eine Fährte hat und ciao Kakao, dann war sie weg. Und so hat die uns gelingt.
Das ist, bis heute ist das so.
Boah, das war ein Ding mit der. Mann.
Und das ist jetzt auch so, dass wenn, also dass das Schlimmste ist ja, dass hier krass die Rehe mitten im Garten stehen, ne?
Ist Reh bei ihr genauso hoch im Kurs wie Kaninchen?
Nicht ganz, aber es ist schon auf jeden Fall, ich würde sagen, sehr weit vorne. Sie hat dann aber auch ein Stück weit Respekt in dem Moment, wo sie vor ihnen steht. Das ist dann schon so. Und da geht sie dann auch keinen Schritt mehr weiter. Muss mal gucken. Ich hatte auch bis vor kurzem hatte ich noch einen. Zeige ich dir nochmal irgendwann. Die stehen nämlich einfach wirklich hier von mir 10 Meter aus entfernt im Kräuterbeet und mümmeln so ein bisschen an.
So
ein bisschen einfach an. Schön an der Petersilie und dann so.
Ja, ja und so sind wir ja dann auch sehr eng zusammengewachsen, weil wir ja sehr intensiv arbeiten mussten. Hat Dante ja noch einen kleinen Abknicker gehabt plötzlich und meinte, er müsse da irgendwie anfangen, zu Hause Bambude zu machen. Ne? Und irgendwie haben wir ja sehr lang und intensiv, und es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Wir sind ja dann irgendwann mal einfach mal essen gegangen und so, ne? Weil es einfach schön war. Mhm. Und dann bist du nach Hamburg. Warst du da schon oder warst du da noch in Köln? Ich weiß gar nicht mehr. Und dann hast du mich irgendwann mal, da war ja Hundeschule schon kein Ding mehr, da hast du ja dein Ding voll für dich gelabelt. Und dann riefst du irgendwann an und sagst, hast du Bock auf einen Podcast?
Ja.
So war das, ne?
Ja, das lag daran, dass ich mich daran erinnert habe, das war beim Laufen irgendwie an der Elbe und dachte mir so, als mir Hunde entgegengekommen sind, die komplett kreuz und quer über die Straße liefen, da dachte ich mir irgendwie, ich habe so viele Hunde-Podcasts gehört und dachte mir irgendwie so, was mir nicht gefallen hat, war immer, dass es so die Super-Experten, die dann alles wissen und die sagen, nur so geht es und die auch so dieses Oberlehrerhaft haben. Und das hat mich gestört und da dachte ich so, das ist genau das gewesen, was ich bei dir so geil fand. Und deshalb habe ich dich auch dann angerufen und habe gesagt, hey, wollen wir das nicht mal anders versuchen? Und da war ich sehr froh, dass du gesagt hast, ja klar.
Wenn es um Reden geht, dann bist du bei mir richtig. Ich kann euch alle zuquatschen.
Das ist ja nicht nur das, es ist ja auch wirklich die Herangehensweise. Und das ist das, woran ich mich erinnert habe, weil ich das so angenehm fand. Das ist eben nicht das Allwissende, den allwissenden Supertrainer gibt, sondern dass man halt nur sagen kann, und das war deine Art damals und die hat mir total geholfen. Ich kann euch das jetzt so an die Hand geben. Müsst ihr gucken, so ob das was für euch ist. So. Und ich glaube, da gab's natürlich dann auch irgendwie Leute, die gesagt haben, ach nee, okay, wenn das so ist. Dann. Ich glaube, es gab auch Leute, die, habe ich auch mitgekriegt, die immer wieder gefragt haben, also sag mir doch bitte einfach, was ist richtig, was ist falsch.
Ja, so. Das ist, ich meine, das wäre ja auch so viel schöner und einfacher, wenn man das könnte. Wenn man einfach sagen könnte, hier ist das Rezept und das kochst du und dann läuft die Sache. Das wäre ja wunderbar. Nur jetzt, die Faktoren, die hier aufeinandertreffen, sind ja so unterschiedlich. Also da kommt ein Mensch, der ist was Einzigartiges, da kommt noch ein Hund dazu, der ist was Einzigartiges. Und dann sind ja auch die Ziele und die Wünsche, die die Menschen und die Hunde haben, unterschiedlich. Und das das nach Rezept zusammenzubringen, finde ich halt ein bisschen, ja, es wäre überheblich zu sagen, ich weiß, wie das geht. Wir haben ja, wir bekommen ja als Hundetrainer aufgrund unserer Ausbildung, und das ist ja etwas, was ja ewig weiter wächst, ne? Also man muss sich ja einfach permanent fortbilden. Ich bin ja jedes Jahr auf x Fortbildungen bei dem einen, der gerade irgendwie wirklich einen coolen Ansatz hat, und der andere. Und du schaust, wie du dir das alles so ein bisschen zusammenbaust, beziehungsweise alles ein bisschen im Kopf zu behalten, damit du, wenn du dann vor jemandem stehst, zu dem das passt, dass du dann sagen kannst, ich würde das mal so probieren, das könnte hier funktionieren. Während ich einem anderen mit demselben Problem, aber ein anderes Team, was ganz anderes empfehlen würde. Deswegen ist das halt so, wir probieren das, wir gucken, ob es funktioniert und ob es zu euch passt. Und wenn nicht, dann arbeiten wir weiter, bis wir das Richtige haben. Aber der Ansatz zu sagen, das muss jetzt schnell gehen und das muss jetzt so direkt funktionieren, den kann ich nicht verfolgen. Den sehe ich nicht. Mhm. Das ist oft zufällig dann so, ne? Ganz häufig ist es so, dass man einen Tipp gibt und dann ist das ein Volltreffer und dann ist das auch schön. Aber gerade wenn es schwierige Fälle sind oder sehr tief sitzende Probleme, gerade bei Ängsten oder so, das ist nichts, was du mal eben schnell wegmachst. Und oft sieht man das ja schon auf Internetseiten bei Hundeexperten stehen. Ne? Ich weiß, wie es geht und ich mache das ganz schnell. Ja. Und das ist spätestens der Moment, wo ich mir denke, weiß ich nicht, finde ich irgendwie schwierig. Es ist ein Versprechen, du musst ja auch, wenn du jemandem was versprichst, also ich würde mich das nicht trauen.
Ich mir auch nicht. Ich finde das auch in meinem Job irgendwie ganz schwierig. Es gibt da ganz viele, die sagen, ich bin Kommunikationsexperte, wo ich dann auch so dann mal so in die Vita gucke und dann denke so, okay, ich traue es mich nicht von mir zu behaupten. Und also da kriege ich dann irgendwie auch mal so ein komisches Gefühl. Aber ich finde es auch per se irgendwie, also wir haben ja, guck einmal Fernsehen irgendwie oder Stream oder wie auch immer. Wir haben ja so viele Experten, viel zu viele Experten, die es alle wissen. Also wirklich alle. In jeder Talkshow sitzt ein Terrorismusexperte, ein Gesundheitsexperte, ein Kriegsspezialist, ein Wirtschaftsexperte, ein, also irre, wo ich denke so, boah, okay.
Ja, das Problem bei diesen Experten, oder man ist ja vielleicht auch, man hat eine große Expertise und man ist damit auch irgendwo ein Experte, aber das Problem ist, wenn man denkt, man wäre deswegen derjenige, der das alles immer richtig einschätzt oder also da fehlt mir immer ein bisschen so die Demut vor dem Thema. Ja. Und da musst du vorsichtig sein, weil gerade jetzt in Sachen Hundeerziehung zum Beispiel ist das etwas wahnsinnig Emotionales. Und die Menschen, die zu mir kommen, sind oft echt sehr hilflos und verzweifelt. Und wenn ich denen jetzt was verspreche und das dann nicht aufgeht, was meinst du, wie tief das Loch ist, in das diese Menschen dann fallen? Und das hast du dann zu verantworten. Besser ist, du machst erstmal überhaupt Mut dazu, weiterzuarbeiten, und dann unterstützt du, solange es eben nötig ist.
Daran angeschlossen, vielleicht auch gleich die Frage von Marijua Lili. Liebe Sarah, gibt es irgendwie bei dir die Möglichkeit, ein Praktikum oder ähnliches zu machen?
Ja, jein. ja, mit dem Praktikum, das ist etwas schwierig, weil meistens ein Praktikum sich so gestaltet, dass man von montags bis freitags ab 9 bis 16 Uhr irgendjemanden begleitet. Das wäre in dem Rahmen so bei mir nicht möglich. Mich kann man eben punktuell begleiten. Man kann sagen, man begleitet mich mal zu meinem Kurs, man begleitet mich mal in Einzeltraining, man begleitet mich, oder man kann sich auch natürlich über bestimmte konkrete Themen mit mir unterhalten. Das geht natürlich. Aber dieses klassische Praktikum, wo man den ganzen Tag neben einem herläuft, das geht aus ganz vielen Gründen nicht. Zum einen, weil ich stundenweise arbeite. Das heißt, kann sein, ich morgens 2 Stunden arbeite und dann nachmittags 3 Stunden. Und dazwischen sind halt 5, wo ich Mittagessen koche und putze und aufräume und Büroarbeit mache. Und während ich meine Abrechnung mache, willst du bestimmt nicht neben mir sitzen. Das ist echt mega langweilig. Genau, deswegen ist das halt schon gar nicht möglich, so zu sagen, ich mache jetzt 3 Wochen Praktikum. Anders wäre das, wenn ich ein Gelände hätte, ich will jetzt auch nochmal einmal kurz hier so reinrufen. Also Leute, hört gut hin. Wenn ich ein Gelände hätte, irgendwie hier so im Kölner Westen, dann hätte ich auch eine Hundebetreuung parallel. Und dann könnte man natürlich auch von morgens 7 bis abends 7 bei mir sitzen und sich mit mir über Hunde unterhalten und beobachten, wie die Hunde alles tun. Aber da das nicht der Fall ist, Krummel, Krummel, kann ich eben nur stundenweise arbeiten. Also ja, natürlich, grundsätzlich kannst du mich aber gerne mal zu einem Training begleiten.
Dann, ja, einfach schreiben, würde ich sagen. Ne? Tatsächlich genauso über den Insta-Kanal. Der will nicht nur spielen, werdet ihr finden und da einfach dann eine Nachricht mal rüberschicken. Jetzt ist genau das passiert, was ich befürchtet habe, dass wir nämlich erst einen ganzen kleinen Teil beantwortet haben von vielen Fragen. Ich würde aber vielleicht eine Frage noch, weil ich die wirklich sehr, 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 wie soll ich sagen, schön finde, deshalb, weil wir uns da bestimmt beide nochmal Gedanken drüber gemacht haben. Wir müssen auch überlegen, wie wir mit den ganz vielen Fragen, die wir jetzt noch nicht besprechen konnten, wie wir damit umgehen. Es gab aber die Frage, wo ist sie denn? Nämlich die Frage, ob man auch bei Mehrhundehaltung, ach genau, hier, das ist die Frage von Halsschnucke. Darf man sich bei Mehrhundehaltung zu einem mehr hingezogen fühlen als zum anderen? Puh, das finde ich ist eine krasse Frage.
Das ist die großartige Frage. Ja.
Darf man das?
Sicher. Warum soll man das denn nicht dürfen? Das wäre ja voll schräg. Natürlich darf man das, oder? Wie siehst du das anders? Ich finde, man darf sich absolut mehr hingezogen fühlen zu jemandem als zu, es ist ja so, als würde ich sagen, ich muss alle Menschen gleich lieb haben. Hunde sind ja nicht unsere Kinder, wo man sagt, ja, irgendwie ist da so eine gottgegebene Liebe, die automatisch da ist, sondern es sind ja fremdartige Lebewesen, die kommen in unser Leben und der eine passt besonders gut und der andere passt vielleicht weniger gut. Und oft ist es ja auch so, dass sich etwas noch entwickelt. Also häufig ist es ja so, dass man mit dem einen sehr schnell matcht und mit einem anderen braucht es einfach auch vielleicht länger. Und das kann ja auch gegenseitig sein. Kann ja auch sein, dass der Hund sich gar nicht so direkt auf dich einlässt und das macht es ja dann auch nicht einfacher, sich zu ihm hingezogen zu fühlen. Also irgendwie spielen ja so viele Dinge eine Rolle dabei. Und ich finde, solange man wohlwollend ist und den Hund einfach liebt und mit allem, was er so mit sich bringt und ihn annimmt, so wie er ist, dann ist das völlig okay zu sagen, ich liebe diesen Hund über alles, aber der andere Hund, das ist nochmal eine andere Ebene. Da fühle ich mich noch mehr zu hingezogen oder besser verstanden oder wir passen besser zusammen. Ich finde das legitim. Das heißt ja, ist ja nicht, es wertet ja den anderen Hund nicht ab.
Ich finde es schön, dass die Frage so formuliert ist, wie sie formuliert ist. Nämlich, darf man den anderen Hund also mehr lieben als den anderen, oder? Weil ich finde, das ist eine sehr vorsichtige Herangehensweise an ein Thema, das natürlich sensibel ist, wenn du mehrere Hunde hast. Und ich denke immer, ja, natürlich darf man das alles irgendwie, weil ich erstmal denke, das ist ja jetzt erstmal nicht verboten und jeder muss für sich ja selber entscheiden, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Also es gibt ja auch manchmal im Leben Menschen, die man mehr mag als den anderen, obwohl man mit allen ähnlich viel zu tun hat. So, und deshalb stellt sich da manchmal die Frage gar nicht so richtig, sondern man kann da irgendwie gar nicht so gegen an. Und ich glaube, das ist vielleicht da auch genauso bei Hunden. Ich habe festgestellt, ich hatte ja eigentlich, stimmt das? Doch, ich hatte immer mehr Hunde. Ich habe begonnen mit 2. Und ich kann dir überhaupt nicht sagen, ob das so ist, dass ich ja jemals einen Hund irgendwie mehr gemocht habe als den anderen. Das war nämlich nie so. Ich habe immer zu allen ein mega, mega gutes Verhältnis gehabt. Ich hoffe umgekehrt genauso. Und das war eben einfach nur anders. Das ist eine andere Form von... Also wenn du mich fragen würdest, ist das Level bei allen 10 von 10 gewesen, aber es sind unterschiedliche 10 von 10s. den einen habe ich gemocht oder geliebt aus dem und dem Grund und den anderen aus einem ganz anderen. Und ich habe auch immer versucht, wirklich alle gleich zu behandeln oder auch gleich viel Aufmerksamkeit zu geben. Und wenn ich gefällt habe, dann auch meistens gleich bei allen. Und wenn es gut ging, dann auch bei allen. Also es hat sich bei mir nie so eine Zuneigung zu einem Hund mehr irgendwie eingestellt. Es ist schon der Teil der Wahrheit, dass man sich zum Beispiel jetzt bei Spanier, wo sie jetzt so, weil sie so wahnsinnig alt geworden ist, dass ich mich da mehr hingezogen sind fühle im Sinne von, ich gebe ihr jetzt mehr Aufmerksamkeit, gerade als allen anderen, weil man schon so ein bisschen auf sie aufpassen muss. Ja? Also sie hatten jetzt irgendwie gerade neulich die Situation da, also sie hat sie nicht gecheckt, dass wir schon weitergegangen sind im Wald und ist einfach zurückgelaufen und hat vor der Haustür gewartet. Also weil sie es einfach nicht gecheckt hat, dass wir weitergelaufen sind. Also du musst einfach, der Fokus ist dann so ein bisschen mehr auf ihr. Aber das Level an Mögen, Zuneigung, das ist kein Unterschied.
Doch, das hatte ich schon, muss ich zugeben. Doch, ja. Also was ganz viel damit zusammenhing, was zwischen mir und den Hunden entstanden ist. Und das ist unterschiedlich. Also ich, das ist schwer zu erklären, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt an Nano denke, dieser Hund kam zu uns und war zu dem Zeitpunkt bereits ungefähr 7. Und ich weiß ja gar nicht, wir haben überhaupt keine Informationen bekommen, was mit dem war, wo der herkam. Ich bin wirklich ein absolutes Überraschungspaket. Und er hat sich nie richtig auf uns eingelassen. Er hat sich total wohlgefühlt bei uns. Ich glaube, er hat ein besonders enges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Aber das war nicht der Typ Hund, der, es gab diese Metaebene nicht in dem, wie erkläre ich das? So, bei allen Hunden hatte ich immer sowas nonverbale, wir hatten eine nonverbale Kommunikation miteinander. Es gab eine Ebene zwischen mir und den Hunden immer, wo ich wusste, was der Hund denkt, was der gerade will. Und der spürte das ebenfalls bei mir. Also wir haben uns sehr aufeinander eingelassen und eingestellt, sodass irgendwas Magisches passiert. Das weiß, ich glaube, jeder, der uns zuhört, weiß, was ich meine. Das ist beim Nano nicht passiert. Nano und wir haben ich habe mit Nano gearbeitet. Ich habe viel mit ihm getan. Ich habe den Nano geliebt für alles, was er war. Es war mein kleiner Reifenfresser, habe ich immer gesagt, weil der hatte einen Stahlmagen von seinem Straßenleben. Der hat ja morgens immer bei uns Kaffee getrunken und so. Ja, wenn du die Tasse hast stehen lassen, ist der hin, hat direkt gesagt, mega, Kaffee. Ich bin kleiner Spanier, ich habe morgens am Strand immer Kaffeereste getrunken oder ich weiß nicht, wie der drauf war.
Cooler Typ.
Ja, der war super. Das war ein wirklich toller, sehr komplizierter, toller Hund. Aber wir haben nie hat der letzte Funken ist nicht übergesprungen. Was nicht heißt, dass ich den, wie du sagst, ich habe ihn nicht weniger geliebt, aber ich habe mich weniger zu ihm hingezogen gefühlt, weil ich habe auch gemerkt, dass der mich gar nicht so angenommen und gebraucht hat. Ich habe dem Hund ganz viel zu verdanken. Es ist wie du sagst, ich habe ihn nicht weniger geliebt, aber ich habe mich weniger zu ihm hingezogen gefühlt. Ich hatte nicht die Verbindung mit dem Hund, wie ich sie mit allen anderen hatte. Mhm. Wo ich zum Beispiel sagen würde, bei der Frieda beispielsweise, war das eine Symbiose. Ich habe mit diesem Hund das in einem ganz extremen Maß gehabt. Da war das sowas. Das war alles Gespürtes. Das war nur gespürt. Wir hatten viele Probleme, wir hatten viele Themen, aber ich habe mich irrsinnig, irrsinnig zu diesem Hund hingezogen gefühlt. Und das war auch gegenseitig. Wir haben uns beide komplett so genommen und gelassen. Und also ich habe diesen Hund mit jeder Faser meines Körpers so geliebt und mich so zu ihr. Ich habe sie einfach sehr gerne. in meiner Gegenwart gehabt. Nur sie da zu haben, hat was mit mir gemacht. Das war sehr, sehr intensiv. Und das heißt nicht, dass man jemanden weniger mag oder ihn dadurch abwertet oder so. Aber es ist schon, und deswegen nochmal die Frage ist ja, ist es in Ordnung, sich mehr hingezogen zu fühlen? Und ich finde, das ist etwas, auf das hat man kaum Einfluss. Das passiert, ne? Wie viel zieht man sich gegenseitig an? Wie viel kann man sich gegenseitig spüren? Das ist ja was ganz, ganz Individuelles auch. Und ich finde schon, dass das mehr oder weniger sein kann und darf. Hm. Oder weißt du, wie ich das meine, Mike? Oder habe ich da jetzt, war das doch, sehr doch, esoterisch? Doch,
nein, es ist ich empfinde es ja. Ich kann es total nachvollziehen. Ich glaube, alle da draußen können es auch nachvollziehen. Ich bin ganz sicher. Ich habe nur da vielleicht einfach auch das Glück gehabt, warum auch immer, dass das so nicht war. Also ich empfinde es zumindest für mich persönlich als totales Glück, dass ich diese Unterschiede nicht mache. Also das ist auch in die Verbindung ist da die ganze Zeit. Also ich klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube auch, dass die Hunde so zu mir gekommen sind, so dass sie genau da auch reinpassen in meine Denke oder in meine Sehnsucht, dass das eine Connection ist, die da ist und die sehr liebevoll ist, die irgendwie auch ein starkes Band hat und wo ich diese Unterschiede nicht habe. Auch bei Bella, die ja irgendwie die Schwächste im Wurf war, die wo nicht klar war, schafft sie es, da hatte ich irgendwie auch sofort irgendwie einen Connect irgendwie zu diesem kleinen Hund. Da war noch nicht klar, dass wir sie nehmen würden.
Mhm. Aber meinst du nicht, dass das, also oder anders, ich kann mir vorstellen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man total gut matcht mit jedem Hund, ne? Also so wie bei dir. Wie gesagt, ich habe das mit allen meinen Hunden gehabt, nur mit dem einen nicht. Und ich kenne das aus meinem Kundenkreis und auch gerade bei Seminaren oder Fortbildungen habe ich das auch schon wirklich oft gesehen, dass jemand wirklich dieses Problem hat, dass er sagt, ich spüre den Hund nicht. Und ja. Ich hatte auch schon Kunden, die hatten ihren, weiß ich nicht, wievielten Hund, die dann gesagt haben, der macht mich depressiv, der Hund. Der löst bei mir irgendwas aus, ich komme mit dem nicht, ich werde mit dem einfach nicht warm. Und das wäre ja komisch, wenn wir jetzt anders als bei Menschen mit jedem Hund zurechtkämen. Weil das sind ja total starke Charaktere. Die haben ja alles das, was, es ist ja, ich gehe ja auch raus in die Welt und habe eine Meinung zu Menschen. Und es gibt Menschen, zu denen fühle ich mich wahnsinnig hingezogen. Und es gibt Menschen, ohne dass sie irgendwas falsch gemacht hätten, wo ich dann merke, nee. Das matcht nicht zwischen uns. Da ist irgendwas. Das ist zwar ganz selten, aber manchmal triffst du doch im Leben auf jemanden, wo du so sagst, okay, nee, da ist irgendwie eine Chemie, die nicht stimmt. Wir können nicht miteinander. Wir sollten einfach andere Wege gehen. Und das kann dir mit einem Hund, glaube ich, schon auch passieren. Wobei das jetzt ja in dieser Frage gar nicht so formuliert ist. Das ist jetzt extrem, wie ich das jetzt erzähle. Aber da gibt's natürlich wahrscheinlich auch alle möglichen Stufen zwischen. Und ich kann mir vorstellen, du kannst 10, 15, 20 Hunden super matchen und dann kommt der eine Hund eines Tages, wo du denkst, ich spüre den nicht. Irgendwie, und das liegt nicht an dem Hund, sondern an der Kombination zwischen dir und dem Hund. Und der wird woanders hingehen und da wird es total funken.
Weißt du, wie ich meine? Das ist bei Kara so gewesen und die ist ja auch ein Entscheidungshund und deshalb ist sie auch da geblieben. Also siehste, ja, bin mir total sicher, dass das genau gut so war, wie es war. Mhm. Also natürlich bin ich davon nicht frei, das wollte ich damit nicht sagen.
Nee, weil ich meinte nur, dass man manchmal einfach, dass das auch wahrscheinlich eher selten, ne? Aber passiert.
Ich weiß nicht, ob es so selten ist, aber ich kann mir zumindest alles vorstellen, weil das ist doch, guck mal, das hat ja was mit einer Beziehung zu tun. So. Mhm. Und bei Beziehungen im weitesten Sinne, nicht unbedingt eine Liebesbeziehung, ist es eben einfach auch so, dass es Zweckbeziehungen gibt zum Beispiel. Es gibt ja alle möglichen Formen von Beziehungen. Und das ist manchmal eben genauso, wie du sagst, dass man eine Beziehung hat mit einem Menschen, den man aber auch jetzt irgendwie nicht so andauernd, also wo es keine enge Beziehung ist. Es gibt ja auch so Beziehungen, da freut man sich, wenn man sich ab und zu mal sieht. Also das finde ich sehr diffizil und ich glaube, das muss seinen Raum auch haben. Die Frage ist dann natürlich, wie geht man damit um? Aber solange es, finde ich, trotzdem für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist. Ist das halt so?
Ja, es ist halt ja auch aus dieser Frage entnehme ich ja, ich fühle mich zu meinen Hunden, zu beiden hingezogen, aber zum einen einfach ein bisschen mehr. Und dann ist ja auch gar kein Handlungsbedarf. Dann würde ich einfach das so annehmen, dass das so ist. Was ja nicht heißt, dass man einen bevorzugt oder so, sondern es ist ja nur ein Gefühl. Das finde ich total okay.
Jetzt
mit den ganzen anderen Fragen.
Das ist eine gute Frage. Also vielleicht müsst ihr einfach dranbleiben und müsst... Sollten wir einfach eine zweite machen.
Ich denke, aber guck mal, wir sind noch so viele.
Ja, dann machen wir einfach nächste Woche einfach wieder eine zweite.
Nächste Woche noch eine zweite machen. Dann müssen wir nächste Woche noch eine zweite machen.
Gut. Dann machen wir das. Wenn euch welche einfallen, schreibt uns gerne weiter. Wir machen noch eine dritte. Also.
Ich glaube, wir merken einfach in einiger Zeit. Wir lassen euch jetzt Zeit, nochmal neue Fragen euch auszudenken. Und dann werden wir irgendwie vielleicht nach dem Sommer nochmal so eine Fragerunde machen.
Genau.
Okay.
Gut.
Dann genießt das schöne Wetter.
Du auch. Bis nächste Woche mit mehr
Fragen. Nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.